Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Aktuell geht es bei uns ja um die Harry Potter Welt und wir wollen hier die Geschichten und Charaktere der Harry Potter Welt aus psychologischer Sicht analysieren und uns darüber austauschen. Und wir hatten das letzte Mal ja über die Faszination gesprochen, die besonders die Millennials für Harry Potter empfinden und warum eben diese Alterskohorte sich so für Harry Potter begeistert. Und ich meine, an diesem Punkt wollen wir auch heute wieder anknüpfen, weil wir letztes Mal ein paar Sachen aufgrund der Zeit nicht zu Ende geführt haben.
Genau, wir sind ja dann doch ganz schön ins Reden gekommen und haben uns dafür entschieden, dann einen Teil 2 daraus zu machen. Und das ist dann die Folge heute. Und nachdem wir uns beim letzten Mal dann mehr so mit so unserer Haltung und auch der Meinung vieler Menschen dazu beschäftigen, gucken wir uns heute mal eine Studie und ein Buch an. Und ich stelle das Bea vor. Ich erzähle ihr ein bisschen was davon. Vielleicht kennt sie manches schon, das weiß ich noch nicht. Ich frage sie dann einfach. Aber besprochen haben wir es noch nicht, das machen wir jetzt hier. Und starten möchte ich mit der Studie. Das ist eine Studie, die im Journal of Applied Social Psychology erschienen ist, 2014. Das ist von Vezzali, Starti, Giovannini, Capozza, Trifiletti.
Hast du bestimmt alles richtig ausgesprochen.
Ganz bestimmt, ganz, ganz bestimmt. Genau. Und die Studie heißt The Greatest Magic of Harry Potter, Reducing Prejudice. Und die grobe Übersetzung davon ist, die größte Magie von Harry Potter, Vorurteile zu reduzieren. Dein erster Impuls.
Finde ich total spannend, weil es ja sehr gut anknüpft an das, was wir letztes Mal uns überlegt haben, ob Menschen, die zum Beispiel sehr rechtsextrem sind, überhaupt auch Harry Potter lesen, was da, ob es da einen Zusammenhang gibt. Also erleuchte mich gerne.
Okay, super. Die ist ja schon ein bisschen älter, 10 Jahre ist sie alt, aber nicht weniger relevant und ja einfach auch ein sehr zentrales Thema bei der ganzen Harry Potter-Reihe. Das Thema so Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit hatten wir ja auch schon beim letzten Mal, dass das auch immer wiederkehrend ist und auch für viele ein sehr zentrales Thema in dieser Buchreihe. Und in dieser Studie wird eben in 3 verschiedenen experimentellen Studien untersucht, wie sich das Lesen oder auch das Angucken der Harry Potter-Reihe auswirkt auf Vorurteile und die Haltung bezüglich Diskriminierung. Und in dem Fall bei Kindern und Jugendlichen oder bei jungen Erwachsenen. Genau, das ist die Idee dabei. Und ich stelle dir mal ganz, ganz grob die 3 Studien, die da durchgeführt wurden, vor. Die erste Studie war eine Studie in Person mit 34 Grundschulkindern, wo zunächst erstmal Daten erhoben wurden, wie so ihre Einstellung gewesen ist. Also da wurden 2 Items, also 2 Fragen gestellt. Es wäre schön, wenn mehr Kinder aus anderen Ländern in meiner Nachbarschaft leben würden oder in meiner Schule wären. Dann wurden gemeinsam Ausschnitte aus dem Buch gelesen und auch Filmausschnitte gemeinsam angeschaut. Und hier gibt es eine Unterscheidung. Einmal in der experimentellen Gruppe wurden Ausschnitte besprochen und darüber geredet, die explizit mit diesen Themen wie Ausgrenzung und Ungerechtigkeit zu tun haben. Also da wurde zum Beispiel der Ausschnitt genommen, wo Draco Hermine ein dreckiges kleines Schlammboot genannt hat. Und man hat Hermines emotionale Reaktion darauf oder auch Harrys Reaktion darauf gesehen. Und in der Kontrollgruppe wurden neutralere Ausschnitte genutzt. Also da ging es zum Beispiel um so Themen wie Quidditch. Und danach wurden dann erneut diese Items erhoben. In der zweiten Studie, die war dann genauso wie die dritte online, die wurde mit 117 Highschool-Studierenden durchgeführt. Da wurden, das wurde ein bisschen basaler durchgeführt. Da wurden Daten dazu erhoben, wie ihre Einstellung ist gegenüber homosexuellen Personen und dann geschaut, wie das moderiert wurde durch den Grad der Identifikation mit einerseits Harry oder auch Voldemort. Und was da eben auch noch ein wichtiger Faktor war, dass sich angeschaut wurde, wie viel diese Menschen eigentlich auch insgesamt gelesen haben, dass das dann auch statistisch kontrolliert wurde. Und in der dritten Studie, da waren 71 Studierende in Italien und Großbritannien. Und da wurde auch wieder geschaut, wie ist die Einstellung dieser Menschen gegenüber Refugees und in Verbindung mit deren Grad an Identifikation mit Harry oder mit Voldemort.
Mhm. Aber ich verstehe es jetzt richtig, dass nur in der ersten Studie es quasi eine Vorher-Nachher-Analyse gab sozusagen, ne? Und die Studie 2 und 3, da ist das ja alles zu einem Zeitpunkt gemessen. Also könnte man da ja dann auch vermuten, dass Menschen, die zum Beispiel positiver gegenüber Homosexuellen stehen, mehr Harry Potter lesen, weil sie das irgendwie ansprechender finden, oder mehr Harry Potter Filme schauen, weil sie das irgendwie genau mehr zu ihrem Weltbild passend finden, während Menschen, die sowieso Ausländer und Homosexuelle scheiße finden, vielleicht gar nicht zum Harry Potter Universum finden, weil sie denken, na, das ist doch prima, dass da dass der Draco da so garstig ist.
Das könnte man vermuten, ja.
Es wurde also nicht kontrolliert sozusagen, ne? Also nur die erste Studie ist dann der Hinweis darauf, dass es wirklich auch einen kausalen Effekt gibt.
Ja, soweit ich das in Erinnerung habe, war das so, ja. Dass es nur da ein Vor- und eine Nachher-Testung gab. Und beim anderen, das gleichzeitig erhoben eben wurde, auch nur im Online-Kontext.
Wobei auch das ja spannend wäre. Also ja, kann ja auch sein, dass Menschen sich vielleicht auch hingezogen fühlen zu Harry Potter, die sowieso schon offener gegenüber Minderheiten oder marginalisierten Gruppen sind, und dann das nochmal den Effekt verstärken. Da könnte ja auch alles sein. Also auf jeden Fall erstmal passt ja gut zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, ne?
Ja, man würde dann eben nur unterschiedliche Dinge untersuchen.
Ja.
Aber das lässt sich wahrscheinlich ja auch noch weiter spezifizieren. Und das, was sie eben dann auch gemeint haben, was sie dadurch gefunden haben, also diese forschenden Personen haben eben festgestellt, dass das Lesen von Harry Potter oder auch das Auseinandersetzen mit dieser Harry Potter-Welt und den, naja, diesen Themen wie Ausgrenzung und Ungerechtigkeit auch eine signifikante Reduzierung von Vorurteilen gegenüber einer stigmatisierten Gruppe fördern konnte. Das war also in dieser Studie 1. Und das ist auch moderiert wurde dadurch, wenn sich die Lesenden mit der Perspektive von marginalisierten Charakteren auch identifiziert haben, also Muggelstämmigen oder auch Hauselfen.
Das ist tatsächlich auch spannend in Bezug auf die Hauselfen, weil ich finde, das kommt ja erst in späteren Büchern so richtig zum Vorschein, dass nicht nur diese, also die Diskriminierung von Muggelstämmigen, die ist ja die ganze Zeit quasi schon Thema seit Buch 1, ne? Aber so die Unterdrückung von anderen, ich weiß nicht, ob das Minderheiten überhaupt sind, das sind ja keine Minderheiten.
Andere Wesen.
Genau. Einfach. Also sowohl die Hauselfen als auch die Riesen und die bei Gringotts arbeiten, die,
hilf mir? Die Kobolde.
Die Kobolde, genau. Das kommt ja alles erst viel später so richtig zum Vorschein, und das wird auch nicht so richtig thematisiert, ja, ne, im Vergleich zu dem, dass das ja ein zentrales Thema des Buches ist, dass das nicht so gut ist, Muggelstämmige so schlecht zu behandeln. Ist das andere ja nur so am Rande mit erwähnt.
Ja, das wird weniger konkret problematisiert auch. Ich denke jetzt gerade daran, also es wird ja auch immer mal benannt, dass es da auch Konflikte gibt zwischen den verschiedenen Wesensgruppen, also zum Beispiel eben auch bei den Kobolden und den Zauberern, dass die zaubernden Menschen den Kobolden verboten haben, Zauberstäbe zu tragen.
Ja.
Und dass das eben auch etwas ist, was sie für sich beanspruchen, was ja auch einen gewissen Grad an Ungerechtigkeit mit sich bringt. Und ich denke auch daran, wie mit magischen Tieren auch umgegangen wird. Also was ist da auch zum Beispiel mit Seidenschnabel und wie schnell da auch geurteilt wird und was für, naja, teilweise auch sehr ungerechte Haltung den Tieren dagegenüber gezeigt werden.
Ja, wobei ich das jetzt auch nicht so viel anders finde zu dem, wie Menschen Tiere,
nee, gar nicht.
Also so normale, nicht zaubernde Menschen ihre Haustiere auch zum Teil halten. Aber ich dachte auch gerade, stimmt, Seidenschnabel soll ja auch exekutiert werden, oder?
Ja.
Ja, also das ist ja schon ein bisschen
anders. Der soll geköpft werden.
Ja, das macht man ja schon eher nicht mit Hunden, die... Wobei man schläfert die ja schon auch ein, oder? Also wenn mein Hund einen anderen Menschen beißt, dann wird der ja auch, glaube ich, eingeschläfert. Genau.
Ja, nur dass da auch teilweise einfach, noch darüber hinausgehend so eine grundlegende Bösartigkeit auch meistens unterstellt wird. Also auch, ich denke da so an ich denke da zum Beispiel an die Hippogreife auch aus der Stunde mit Hagrid, wo die Kinder auch teilweise wirklich mit sehr viel Herablassung so an die Tiere rangegangen sind und, ist da auch teilweise, du guckst kritisch.
Ja, ich dachte doch eigentlich nur die schon ein bisschen in der Hinsicht fragwürdigen Slytherins, oder? Doch vor allem Draco Malfoy und seine Kohorte fällt da ja negativ auf, während ja Harry und Hermine und Ron ja durchaus respektvoll mit dem umgehen. Auch das wäre ja vielleicht ein gutes Beispiel für so eine Szene, wo das nochmal explizit auch aufgezeigt wird, es ist nicht gut, mit anderen Wesen so disrespectful umzugehen.
Ja, das ist vielleicht meine Wahrnehmung ein bisschen verzerrt, weil eben dann 50% der Kinder, die man da gesehen hat oder über die man gelesen hat, eben Slytherins waren.
Ja,
und die schon Ich fand jetzt, es war nicht nur Draco, der hat es natürlich wie so häufig am deutlichsten gezeigt und war auch am ekeligsten von allen. Aber es waren ja schon noch andere, die da irgendwie seltsam und auch sehr abweisend bis herablassend auf diese Wesen dann auch reagiert haben. In unterschiedlichen Kontexten, nicht nur Hippogreife, sondern auch andere magische Tiere.
Ja, das stimmt. Na und also das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ja schon krass, in welchem Ausmaß die zaubernden Menschen ja diese anderen Kreaturen auch so also unterdrückt haben. Vor allem die Hauselfen eigentlich. Ja. Also wenn man, das ist ja eine ganze Spezies, die komplett ihre Fähigkeiten abgesprochen bekommt, oder? Und wenn man jetzt mal überlegt, was die eigentlich können, dann finde ich das eigentlich, da finde ich das tatsächlich erstaunlich, dass die so domestiziert wurden, weil die ganze Magie von Hauselfen, die erfährt man ja gar nicht, aber so die Bruchstücke, die man doch erfährt, das ist ja schon, übersteigt ja die Fähigkeiten von den Magiern, den Zauberern, ja schon um ein Vielfaches.
Ja. Das ist, ja, ja, und domestiziert schon irgendwie, aber einfach auch, also ganz, ich sag jetzt einfach mal sehr wertend, sehr gemein ausgenutzt, deren Wesen einfach und deren Charakterzüge und auch vielleicht dadurch auch gewisse Schwachstellen einfach so explizit ausgenutzt, weil die sich eben, also es ist nicht in ihrer Natur ist, sich auf diese Art und Weise zu wehren gegen solche Zustände und die ja auch gerne helfen, so wie man das da versteht, und gerne auch, ich sag's einfach mal, dienen, aber dass dann auch maßlos einfach ausgenutzt wurde und auch irgendwie ein bisschen pervertiert wurde. Obwohl sie ja eigentlich wahnsinnig machtvolle Wesen sind und ihnen überhaupt kein Respekt entgegengebracht wurde.
Ja.
Also es wurde nicht irgendwie als ein, oh, wie schön und was für ein unglaubliches Privileg es ist, irgendwie ein helfendes Wesen zu haben, was das sogar gerne macht, wo man da vielleicht auch drüber ein bisschen diskutieren müsste, wie kann da irgendwie Freiwilligkeit irgendwie entstehen, wenn das schon so verinnerlicht ist? Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, eine sehr schwierige moralische Diskussion.
Ja, ja, aber vielleicht gar nicht so irrelevant, weil es ja, also wenn man überlegt, dass vielleicht Hauselfen ja durchaus auch als Hausangestellte fungieren können, wenn sie gut behandelt werden, dann wäre es ja eine ganz andere Frage, als darf man überhaupt Elfen, sind ja keine Hauselfen grundsätzlich. Haus wird ja hinzugefügt.
Ja.
Darf man die überhaupt domestizieren sozusagen? Weil ich auch gerade an Creature dachte und Creature ja auch mit der Familie Black eigentlich relativ zufrieden war, bis dann die ganzen Schlammblüter sozusagen und die Freunde der Schlammblüter kamen.
Kann man das überhaupt sagen? Er war zufrieden? Er war halt versklavt.
Ja.
Ich meine, ich benutze jetzt Hermines Worte, aber also da frage ich mich halt wirklich, inwieweit können die wirklich sagen, ich bin zufrieden oder ich fühle mich wohl oder ich bin gerne in der Familie, wenn sie eigentlich gar keine andere Wahl haben.
Andererseits wissen wir ja auch nicht, wie würden Elfen denn sonst leben? Wir kennen ja keinen einzigen, außer Dobby, der ja aber erst frei wird und ja trotzdem noch sehr irgendwie in diesem Mindset ist von einem Hauselfen. Ja. Wir kennen ja keine freien Elfen. Wir wissen ja auch gar nicht, was war denn deren Lebensrealität? Haben die wie Hobbits gelebt früher? Oder also was ist denn, wie haben die denn sonst sich betan in ihrem Leben?
Ob die überhaupt auch also leben könnten, ohne jemand da zu sein, ob die dann einfach füreinander da wären. Das wäre mega nett.
Ja, aber auch, geht das überhaupt, wenn alle immer Katz buckeln voreinander, dann kommen die doch zu gar nichts mehr.
Na, aber Katz buckeln, ja, wenn sie halt einfach irgendwie sich gegenseitig die ganze Zeit helfen würde, vielleicht wäre das auch total schön.
Aber das
vielleicht mich da auch ein bisschen blumig und
ja,
aber ein bisschen verstrahlt, aber ich stelle es mir irgendwie nett vor, aber das, da kommt halt so eine unglaubliche Hierarchie rein, die, glaube ich, nicht sein müsste. Also nur weil man jetzt gerne dient und weil man gerne für andere da ist, heißt es ja nicht, dass man einem unterlegen ist. Und das wird ja von den Zaubern und Zauberern da irgendwie ziemlich krass reingegeben.
Mhm. Und jetzt so im Nachhinein frage ich mich auch, was das eigentlich, also was J.K. Rowling sich eigentlich gedacht hat dabei, als sie dann im Teil 5, ne, als Hermine diese ganzen Hüte da verteilt und dann herausfindet, dass Dobby die alle immer an sich nimmt, weil die anderen Hauselfen richtig panische Angst davor haben, frei zu sein. Was ist denn da ihre Botschaft? Und der Winky ja auch richtig abstürzt, ne, mit ihrer Alkoholabhängigkeit. Was ist denn da die Botschaft?
Da ist die Frage, ob sie das jetzt irgendwie so werten wollte auf diese Art und Weise nach dem Motto, das ist nun mal so und nur so geht's ihnen gut. Oder ob es einfach nur so deren Hilflosigkeit in diesem System dann auch nochmal verdeutlicht hat, wie sehr sie an, an solche Strukturen dann auch gebunden sind, weil ich meine, es wird ja da auch einfach mit ihren Motiven total gespielt und dass sie sich dann vielleicht auch da wirklich in so eine krasse Abhängigkeit begeben, dass man sich da auch wirklich nicht mehr gesund oder nicht auf jeden Fall leicht gesund draus lösen kann.
Mhm. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst an die Szene zum Beispiel, wo die dann, wo Ron und Hermine ja auch so Dispute darüber haben und Ron sagt, na, aber wenn sie doch gerne mir was zu essen geben, dann ist doch gut, dann lass sie doch so ungefähr und Hermine dann das nicht so sieht. Erinnerst du dich noch, zu welcher Seite du dich da mehr, also mit wem du dich da mehr identifiziert hast?
Ja, eindeutig. Hermine.
Ja? Ah, okay.
Hm. Ja, bei dir nicht? Bei dir? Was?
Nee, ich weiß das nicht mehr so genau. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich den Eindruck, ich könnte mich schon auch mit Ron identifizieren, weil jetzt, wo wir drüber sprechen und darüber uns fragen, was ist denn deren Naturell? So, und offensichtlich, die sich ja wehren gegen Hermines Hüte stricken. Und dann kann man sich ja schon fragen, ob Hermines Verhalten da auch nicht einfach übergriffig ist, weil die das ja offensichtlich selber nicht wünschen. Und da sind wir wieder bei der Frage, können die denn, haben die denn einen freien Willen, so in dem Sinne, dass sie das entscheiden können für sich? Und wenn nicht, wer macht das dann für sie? Also warum darf Hermine das entscheiden, dass die bitte frei zu sein haben?
Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das auch übergriffig fand, aber dass ich die Position, also diese Empörung über diesen Grad von Ungerechtigkeit total nachempfunden habe und dass ich auch Ron richtig, richtig kacke fand. Mhm. Also so ganz bequem und träge und auch total egoistisch. Also so einfach nur an seinen Vorteil, an seine... Er hat, dass er es halt leicht hat, das ist ja häufig auch so ein Thema bei Ron, so dieses Thema so Passivität und
Bequemlichkeit,
ja, und auch nicht wirklich in der Lage sein oder vielleicht auch nicht so wollen, die Perspektive von anderen Menschen, von anderen Wesen einzunehmen, sondern da sehr in sich selbst verhaftet zu sein.
Mhm. Ja.
Und das fand ich nicht so sympathisch.
Ja, das stimmt. Dafür war Ron jetzt auch nicht so berühmt für seine Empathie und seine Perspektivübernahme in anderen.
Nee. Ne? Ja. Es wurde ja im Laufe der Reihe immer ein bisschen besser, aber das hat ja wirklich lange gedauert. Da war ja noch im 7. Teil so, dass er da wirklich auch also ganz viele dieser leicht ekligen Charakterzüge gezeigt hat, als sie da zusammen unterwegs waren in dem Zelt. Und also da weiß ich auch noch, dass ich den immer ganz schlimm fand. Auch jedes Mal, wenn ich es jetzt noch höre oder lese, wo ich dann so genervt bin von Ron, weil ich denke so, reiß dich doch mal zusammen und übernimm Verantwortung und hör mal auf, hier rumzumaulen wie so ein kleines trotziges Kind.
Ich weiß noch, dass ich, als ich das gelesen habe, also oder immer, wenn ich das gelesen oder gehört habe, auch, dass auch ganz klar Ron so skizziert wird als irgendwie nerviger Typ, der jetzt über die ganze Zeit rumnölt, ne? Andererseits muss ich, wenn ich so drüber nachdenke, schon auch sagen, ich kann das schon auch ein bisschen nachvollziehen, seine Rolle. Ich erinnere mich noch, dass mich das auch so, dass dann auch hieß, Ron hat im Gegensatz zu Harry nie Hunger leiden müssen und wusste nicht, wie er mit, ne, wie er unter Hunger quasi sich vernünftig wie ein normaler Mensch benehmen soll. Und also ich habe ja auch nie Hunger leiden müssen, so wie Harry jetzt, so im Schrank eingesperrt zu sein. Und ich glaube, manchmal ist es ja, also es wird natürlich auch so gezeichnet, ne? Aber es ist schon auch, wenn man sich so reinversetzt, dass man aus seiner Bequemlichkeit da rausgenommen wird in so ein Zelt, wo man irgendwie nur unregelmäßig was zu essen bekommt. Ich würde vermuten, dass meine Laune vielleicht auch nicht die beste wäre.
Ich finde, das ist schon noch ein Unterschied zwischen nicht die beste und das, was Ron da so macht. Und für Hermine ist es ja genauso gewesen. Sie ist das ja auch nicht gewohnt zu hungern. Sie kommt da irgendwie aus einer Familie mit Zahnärztinnen und Zahnärzten. Ich glaube, da gab es schon regelmäßig Essen auf dem Tisch. Und ich meine, klar, sie ist halt einfach ein ganz anderer Charakter. Aber ich finde, da kommen schon so seine unangenehmeren Seiten sehr, sehr zu Trage.
Ja, aber, das stimmt.
Aber es passt auch ganz gut so zu einem anderen Punkt oder einfach einem ergänzenden Punkt, der auch noch betont wurde, so dass sie eben vermuteten, die Menschen, die diese Studie durchgeführt haben, dass da auch eine gewisse Empathieförderung entstehen kann. Durch eine sogenannte narrative Empathie, dass man einfach auch, wenn man sich in solche Bücher versenkt, dass man da sich eben auch wechselnd mit verschiedenen Charakteren, auch mal mit verschiedenen Wesen hineinversetzen kann. Die Perspektive wechselt auch von diskriminierenden diskriminierenden Charakteren, vielleicht auch zu diskriminierenden. Und dass sie eben dadurch den Lesenden es ermöglicht, eine andere Perspektive einzunehmen und eigene Vorteile zu reflektieren und auch möglicherweise zu hinterfragen auf so eine relativ spielerische Art und Weise.
Dazu mal eine Zwischenfrage.
Ja.
Wenn du, hast du denn das Gefühl, es gibt einen Charakter, mit dem du dich da jetzt besonders identifizierst?
Puh. Ich Und gerade so die Hauptcharaktere schon mal nicht. So Aspekte von ihnen, ja. Aber da müsste ich mal ein bisschen länger drüber nachdenken.
Geht mir nämlich auch so. Weil ja in dieser Studie, die du vorgestellt hast, es ja darum ging, wie sehr man sich mit Harry Potter identifiziert. Und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir Harry beide so ein bisschen nervig finden. also ja, aus verschiedenen Gründen. Das ist auf jeden Fall jetzt kein Charakter, mit dem ich mich jetzt so per se identifiziere.
Nee.
Aber bei Hermine und Ron sind jeweils diese Traits so ausgeprägt, mit denen ich mich auch wiederum nicht identifiziere. Ne? Also Hermine mit ihrem krass Streberhaften und Ron mit seinem immer so schön bequem sein, das sind auch beides, die werden ja so hervorgehoben. Und das sind auch beides Sachen, Eigenschaften, die ich jetzt nicht so in mir sehe.
Ja, finde ich schwierig. Ich überlege gerade so, was die, also, wenn man sich irgendwie in Neville oder Luna reinversetzen kann, das schwierig. Immer wieder in Aspekte von Charakteren.
Ja.
Und gewisse Seiten.
Ja, genau. Und ich finde, man kann sich oft gut in die Emotionen reinversetzen, die J.K. Rowling im Schreiben heraufbeschwört. Also auch Harrys Emotionen. Ich denke jetzt nochmal explizit an den 5. Teil, wo ja vieles von seinen verwirrenden Emotionen hochkommen. Und auch jetzt, wo ich als Erwachsene das lese und nicht selber in der Pubertät sozusagen bin, kann ich schon nachempfinden, wie er manchmal auch irrationale Gefühle oder ambivalente Gefühle erlebt. Damit kann ich mich dann schon identifizieren. Ne? Zum Beispiel als Harry nicht Vertrauensschüler wird, aber Ron und Hermine eben schon, ne? Und da seine irgendwie ambivalenten Gefühle zu, die ja nicht nur sind, ach, das ist aber schön, dass meine Freunde jetzt auch mal was Tolles erleben, sondern auch irgendwie von Neid geprägt und von Unverständnis geprägt. Und ich finde, das kann sie sehr gut beschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Auch Kränkungen, ne?
Ja, genau.
Und auch dieses Hin- und Hergerissensein zwischen einerseits, ich will mich ja freuen für sie und ich freue mich auch so ein bisschen, aber irgendwie ist dieser so ein kleiner giftiger Nagel noch und der lässt sich halt auch nicht wegreden. Aber ich will den auch nicht so richtig zeigen, weil ich mich vielleicht auch ein bisschen dafür schäme, aber irgendwie ist es halt da und ich bin wütend auf Dumbledore, dass ich das nicht bekommen habe.
Ja.
Also diese Komplexität auch teilweise von emotionalen Zuständen.
Und insofern würde ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, schon sagen, ich J.K. Rowling schafft es, dass ich mich mit Harry identifiziere, obwohl ich seine Handlungen jetzt nicht so, das sind jetzt nicht die Handlungen, die ich immer gewählt hätte. Ich wäre wohl auch nicht in Gryffindor so. Also ich finde vieles, was da als mutig zelebriert wird, ja auch einfach dumm. Genau. Und trotzdem schafft sie es ja ganz gut, dass man sich mit der Innenwelt von Harry Potter gut identifizieren kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also auf emotionaler Ebene, dass man, also ja, es ist ein Identifizieren oder es ist einfach ein gutes Mitschwingen können.
Ja.
Sich empathisch sehr reinfühlen können und in gewissen Situationen verstehen, dass er sich so fühlt. Aber das ist ja, also ihn als Person, also mit ihm kann ich mich jetzt nicht identifizieren. So mit seinen Charaktereigenschaften, wie du auch schon gesagt hast, seinen Verhaltensweisen vor allen Dingen, weil ich die teilweise ein bisschen dumm finde.
Ja.
Und vor allen Dingen sich immer wiederkehrend, ich meine, wie das halt so ist mit Mustern, die man irgendwann aufgebaut hat. Und wenn man irgendwie nicht besonders bewusst aus alten Prägungen so agiert, dass er sich halt auch einfach ständig wiederholt und nicht so richtig dazulernt.
Ja, sein blödes, ich brauche keine Hilfe, ich muss es alleine schaffen, bla bla, dumm.
Genau.
Ja.
Und ich rede nicht darüber, aber gut, hätte er darüber geredet, wäre das Buch wahrscheinlich nach irgendwie 30 Seiten vorbei gewesen.
Weißt du, das erste meinst du jetzt?
Ja. Ich weiß nicht, also bei vielen Büchern habe ich schon gedacht, also wenn sie es halt einfach, was ich die ganze Zeit dann häufig denke, während ich lese, so, mein Gott, redet doch einfach mit dem und dem darüber und dann klärt sich das und dann hättest du es gewusst und dann wäre das nicht passiert. Aber es ist ja auch irgendwie doof, sich darüber aufzuregen, weil dann gäbe es das Buch halt nicht, weil dann wäre es halt vorbei.
Und ganz ehrlich, das finde ich bei ganz vielen Büchern und Serien so.
Ja.
Dass da Konflikte entstehen, wo ich denke, das muss jetzt wirklich einfach, eigentlich muss das jetzt nicht sein. Aber das ist ja auch ein Teil der Kunst wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Es macht halt auch so ein dann auf jeden Fall aber einiges der Frustration aus, wenn man das dann eben dann liest oder sieht und denkt so, warum?
Ja.
Das muss doch nicht sein.
Na, zum Beispiel auch wieder im Teil 5, da hänge ich gerade so ein bisschen, dass der
auch dran denken.
Mit Umbridge halt nicht irgendwie jemandem erzählt, dass die ihn da so foltert.
Ja, ich musste dran denken an Sirius. Und wo er dann nur ganz kurz mal, ist das im 5. Teil? Ganz kurz nur nachfragt, ist Sirius da oder nicht? Oder ist er in der Mysteriumsabteilung? Mm. Und das nicht wirklich überprüft und schon sofort losrennt.
Ja.
Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Ja. Ja.
Es muss doch ordentlich überprüft werden, bevor sich da irgendwie, wer weiß, wen in Gefahr bringt. Und vollkommen unnötigerweise. Und nicht nur unnötigerweise, sondern genau so manipuliert, wie gewollt war. Und da habe ich mich jedes Mal drüber aufgeregt.
Ja. Sind wir ein bisschen vom Thema abgeschwiffen.
Ja. Es wurde auch noch gesagt, dass das so gut zeigt, also die Erzählung über Harry Potter hilft dabei, negative Einstellungen gegenüber, in Anführungsstrichen, anderen zu reduzieren. Also es kann. Und dass die Konzepte von Muggeln, Muggelstämmigen oder auch dieses Reinblüter-Konzept veranschaulicht, gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung auf eine Weise, die junge Leser und Leserinnen anspricht und sensibilisiert. Das fand ich auch ein ganz eindrücklichen Punkt und auch sehr verständlich, weil es ist ja wirklich also sehr gut übertragbar auf unsere Welt.
Mhm.
Also, und das war mir schon auch als Kind, glaube ich, relativ klar, dass das auch irgendwie so eine Metapher ist für unsere Welt und dass es das bei uns genauso gibt. Ja.
Also ich würde sagen, mir war das nicht klar. Also vielleicht auf irgendeinem Level, aber bewusst war mir das bestimmt nicht klar, dass man das übertragen kann auf Ausgrenzung von anderen Menschen in der realen Welt. Also vielleicht beim Teil 5 dann, aber jetzt bei den ersten eher nicht.
Vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Das kann durchaus sein, aber ich bilde mir ein, gewisse Verbindungen da schon gezogen zu haben, aber ja, auch dieses, ich meine, das ist etwas, was jetzt natürlich mit noch dem psychologischen Blick darauf dann nochmal ein bisschen deutlicher wird, auch dieses ständige sich selber aufwerten durch die Abwertung anderer, dieses In-Group, Out-Group-Ding, also das ist schon einfach sehr offensichtlich so.
Ja.
Aber das war jetzt damals mir auch sicherlich nicht so bewusst, obwohl ich es als massiv ungerecht erlebt habe, das weiß ich auch noch. Ich habe mich sehr viel echauffiert in diesem Buch.
Ja.
Also mit diesem Buch. Genau, und Lesende, die sich stark mit Harry als Held identifizieren, übernehmen auch eher seine antiautoritären und toleranten Werte. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich das, sehe ich das so antiautoritär, was Harry da so denkt. Aber gut, erstmal zu Ende den Punkt. Harry setzt sich gegen Ungerechtigkeit und Vorurteile ein, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Lesende ähnliche Werte in ihrem eigenen Verhalten übernehmen.
Mhm, macht Sinn.
Ja. Findest du Harry antiautoritär?
Naja, also es gibt ja schon immer diesen schwelenden Konflikt mit dem Ministerium, aber wenn man Dumbledores Autorität sieht, dann ist natürlich Harry nicht besonders anti-autoritär, weil dem gegenüber ist er ja sehr untergeordnet in dieser Hinsicht. Bei Dumbledore
bei Dumbledore ist es ja eher so die Rebellion auf passiv-aggressive Art und Weise. Also er erzählt ihm in manchen Büchern dann stellenweise nichts von wichtigen Dingen, weil er beleidigt ist, irgendwie sich nicht gesehen fühlt. Also da ist er ja auch schon eher so im gewissen Kampf, aber lässt es meistens, außer in der einen, wo war das noch, im vierten Teil, wo er das, also das Zimmer von Dumbledore zerstört, im fünften? Nach
Sirius Tod, genau.
Wo alles zerstört, was.
Genau, aber jetzt habe ich gerade überlegt, dass Dumbledore vielleicht auch nicht so eine Autoritätsperson, also nicht so als Autoritätsperson
ja fungiert,
genau. Es ist sehr selten, dass Dumbledore jetzt wirklich seine Autorität walten lässt ihm gegenüber und die Hierarchie für sich nutzbar macht.
Und die Figuren, die ja schon sehr autoritär wirken, gegen die rebelliert er ja schon.
Ja.
Also Snape, Umbridge,
findest du?
Ja, nachsitzen musste bei ihm und. Also Snape ist ja schon sehr autoritär.
Ja, stimmt. Ja.
Der verlangt Gehorsam.
Ich glaube, ich habe das jetzt irgendwie durcheinander gebracht mit dem, dass der nicht so eine hohe Funktion hat sozusagen. Aber er verhält sich autoritär, hast schon recht.
Ja, er ist schon Lehrer und hat damit ja schon deutliche Macht über die Kinder.
Ja.
Und die nutzt er ja auch ganz gut, auch teilweise sehr ungerechterweise.
Also. Ja. Und ich denke gerade so ein bisschen die ganze Zeit drüber nach, dass wenn man jetzt so auf die Häuser blickt, ne, und so Slytherin sich anschaut, was das da für Zusammenhänge gibt, zum Beispiel zu Menschen, die AfD wählen.
Was denkst du da so?
Ja, den Punkt habe ich noch nicht zu Ende gebracht, deswegen möchte ich dich schon mal mit einbeziehen. Aber weil ich mich gerade gefragt habe, so warum sind die denn so? Also warum lehnen die denn Menschen anderer Herkunft zum Beispiel so stark ab? Ne, also bei den Malfoys ist das ja viel auch von Generation zu Generation weitergegeben, unhinterfragtes Gedankengut, würde ich sagen. Und bei Snape ist es ja auch viel persönliche Kränkung, wobei der ja nicht wirklich, also das bleibt ja irgendwie ein bisschen offen, ob der wirklich jetzt andere ablehnt.
Naja, schon.
Ja, schon, ne? Ja,
schon.
Obwohl auch ja, also trotz dessen, dass er am Ende ja wieder ein Held ist, sind seine Verhaltensweise und seine Einstellung gegenüber Minderheiten ja durchs ganze Buch hinweg weiterhin fragwürdig, oder?
Ja, durchaus. Ja. Durchaus.
Und da kommt sie anscheinend auch einer persönlichen Kränkung und dadurch auch Bedrohung durchaus.
Ja, persönlichen krassen Unzufriedenheit, habe ich immer das Gefühl, oder? Ich meine, der hat ja auch einfach wirklich sein Leben so ein bisschen vermurkst.
Ja.
Und das, finde ich, trieft irgendwie aus allem, was er so tut. Dass er irgendwie nur dieses eine Ziel hat, dieses eine, wo er das Gefühl hat, das ist irgendwie stimmig, das muss ich irgendwie tun, weil das hatte Bedeutung und der Rest ist irgendwie scheiße.
Ja. Aber also ich würde jetzt schon sagen, dass die meisten Menschen jetzt bei den Slytherins ja eher so altehrwürdige Familien sozusagen sind, ne? Und
viele,
wo das Gedankengut ja einfach auch immer wieder von Generation zu Generation weitergetragen wird, dass es nicht hinterfragt wird von der jungen Generation, weil sie natürlich davon profitieren, andere zu unterdrücken, Hauselfen zu haben, etc. etc.
Ja.
Ne?
Ich finde, das kann man ja auch relativ gut so in Verbindung bringen mit so klassistischen Haltungen. Das gibt's ja durchaus auch in unseren Gesellschaften, dass sich Menschen, die irgendwie in gewisse Kreise geboren sind, für was Besseres halten und irgendwie auch der Meinung sind, sie hätten mehr Rechte als andere, weil sie eben eine Menge Geld haben. Also sowas gibt es ja durchaus auch. Oder weil sie gewissen gesellschaftlichen Stand haben. Also so da so ein Gefühl von, ich gucke herunter. Es gibt ja auch da ganz viel. Also habe ich mir auch mal eine Zeit lang ein bisschen eingelesen. Leider ist das schon ziemlich lang her. Aber so wie auf arme Menschen auch teilweise herabgesehen wird und was für unglaublichen Stereotypen denen so entgegengebracht werden und was für... Also was in denen alles gesehen wird an schlechten Dingen. Also das ist ja auch... so ein bisschen vergleichbar, finde ich.
Ja. Ja, und gleichzeitig gibt es ja irgendwie auch offensichtlich auch andere Eigenschaften von Slytherins, die irgendwie attraktiv sind, warum Menschen zum Beispiel dort ins Haus wollen, oder? Es ist ja nicht nur, damit man irgendwie als elitäre Klasse sich besser fühlen kann als andere.
Ich denke, das ist schon, also so Selbstwerterhöhung ist sicherlich ein großer Selling Point von denen, aber ich hatte eben gerade noch einen anderen Punkt, der mir eingefallen ist. Jetzt ist er entfleucht. Er kommt nicht wieder.
Ich denke, das ist in Ordnung. Okay, auch das ist wieder ein bisschen vom Thema abgeschweift. Aber ja, weil ich manchmal mich frage, die Slytherins werden ja schon einerseits so als Gruppe ja pauschal auch sehr negativ gezeichnet und andererseits ja Einzelfiguren wiederum als Helden hervorgehoben, ne, so wie Snape oder auch, ja, irgendwie auch Draco, wenn der am Ende sich ja doch wieder ein bisschen wandelt. Genau, aber da habe ich mich auch gefragt, die sind doch miteinander nicht alle immer garstig, oder? Also, oder doch?
Ich weiß nicht, wenn ich da an die, da gibt's ja so ein, zwei Szenen, wo sich da irgendwie reingeschlichen wird in den Slytherin-Gemeinschaftsraum und da waren die ja auch nicht wirklich, oder in den Waggon. In dem Hogwarts Express, wo die auch nicht wirklich schön miteinander sind.
Das stimmt.
Dass die schon auch ein bisschen garstig miteinander waren.
Ja.
Auf jeden Fall auch so wenig nah beieinander.
Ja.
Und ganz viel Getue und ganz wenig Authentizität so.
Auch eigentlich ziemlich traurig. Vielleicht müssen wir es nochmal in einer anderen Folge beleuchten. Sowas auch zum Beispiel, wie geht's eigentlich Krabby und Goyle? Finden die deren Leben gut? Macht das denn das?
Naja, Goyle ist ja dann. Nee, Krabby ist gestorben, oder?
Ja, gut, bevor er starb, fand er sein Leben, also macht ihm das dann Freude, weil er ist ja in dieser Position, andere abzuwerten und gleichzeitig ja selber auch abgewertet zu werden in gewisser Hinsicht von Malfoy.
Ja.
Na gut, das ist vielleicht ein Thema für eine ganz andere Folge dann.
Ja, das können wir uns ja nochmal anschauen. Also die Studie hat auch vorgeschlagen, oder die Menschen, die Studie geschrieben haben, dass Harry Potter auch langfristig eine positive Rolle im Kampf gegen Vorurteile und für mehr gesellschaftliche Toleranz spielen könnte. Vor allem, weil die Serie viele Lesende erreicht und gesellschaftliche Missstände metaphorisch darstellt. Genau, und dann wurde noch diskutiert, dass das ja auch durch das Lesen die individuelle Fähigkeit zur Perspektivübernahme auch positiv beeinflusst werden kann, dass man das auch im Bildungskontext gut nutzen könnte an Schulen, um Werte wie Toleranz und Gleichberechtigung zu fördern und dass Literatur dann eine sehr wirkungsvolle und auch schöne Methodik sein kann, um Empathie zu fördern und auch auf also gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen. Und die Studie zeigt eben auch so ein bisschen, dass Harry Potter als kulturelles Phänomen das Potenzial hat, Vorurteile zu reduzieren, Empathie zu fördern, was eben vor allem für die Bildung und Sozialisation von Jugendlichen bedeutsam sein könnte.
Also Pflichtlektüre an Schulen.
Zum Beispiel. Hm. Ich überlege gerade, wir haben das tatsächlich in der Schule zum gewissen Maße durchgenommen.
Ach so?
Ja, im Englischunterricht aber.
Aha, okay.
Aber jetzt nicht, wir haben es nicht gemeinsam gelesen, sondern das war in der Phase, wo irgendwie jeder Harry Potter gelesen hat. Und unser Englischlehrer hat uns sehr geschickterweise, wenn ich jetzt so mit Abstand darüber nachdenke, massivst damit motiviert, Leistung zu erbringen, indem er uns zu Beginn des Schuljahres in unterschiedliche Häuser eingeteilt hat, durch diese ehemalige Pottermore-Selektionsseite. Und wir dann, je nachdem, welche Leistung wir erbracht haben, für unser Haus dann Punkte gemacht haben. Und haben dann halt auch immer mal Aufgaben bekommen, die halt Harry Potter assoziiert waren.
Witzig.
Und das war total cool. Ich war sogar, glaube ich, in Ravenclaw.
Ja. Was auch das Haus ist, dem du dich am meisten zugehörig fühlst, sozusagen.
Ja.
Auch bis heute.
Bis heute.
Mhm, ja. Genau, deine Frage war ja, was ich davon halte, oder? Wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Das als Schullektüre einzuführen? Nee.
Auch, ja.
Ich glaube, das verdirbt Kindern den Spaß daran, wenn es eine Pflichtlektüre ist, ehrlich gesagt.
Also so, wie wir es gemacht haben, jetzt
ja, also mega Spaß genau, gemacht. Aber du warst ja eh schon in dem Universum drin. Du hast ja all diese Werte schon bekommen.
Und wir haben es nicht gelesen, sondern wir haben nur in dieser Welt dann so ein bisschen agiert.
Ja.
Ja. Und der Lehrer war auch richtig cool. Also das, wenn das irgendein anderer Lehrer gemacht hat, wäre ich wahrscheinlich nicht so begeistert gewesen.
Ja. Ich frage es, ob man sich das irgendwie nutzbar machen kann für den Unterricht zum Beispiel. Ne? Ich denke ehrlich gesagt, dass man das vielleicht nicht so gut nutzbar machen kann, weil sobald es was ist, was von der Schule aufoktroyiert wird, ist vielleicht dann das verliert, was, ja, also das Freiwillige. Und dann ist es nur noch so, ich muss das halt machen für die Schule und dann geht vielleicht auch die Wirkung verloren. Ich kann mich nicht so richtig erinnern, dass ich Bücher im Unterricht gelesen hätte, die ich wirklich, wo ich dachte, boah, dafür brenne ich jetzt voll. Obwohl wir bestimmt auch rückblickend Bücher gelesen haben, die gut waren.
Schwierig. Ja, ich glaube, es ist auch, da sind wir nochmal so ein bisschen bei den Punkten vom letzten Mal. So dieses, das ist einfach auch damals, als ich das da in der Schule hatte, ja, einfach mitten in diesem Phänomen war, dass einfach alle das gelesen haben und dass man da überhaupt nicht irgendwie drüber sprechen musste, ob das jeder gelesen hat und jeder weiß, worum es da ging oder auch wenigstens eine Idee davon hatte. Die haben bestimmt nicht alle in meiner Klasse irgendwie das so gefeiert, wie ich das getan habe, aber also hast du heutzutage noch so einen Kenntnisstand über Harry Potter oder über irgendeine andere Buchreihe, die man so nutzen könnte, so ganz automatisch, ohne das vorher gemeinsam gelesen zu haben? Also ich weiß es nicht, ich kann es mir irgendwie nur schwer vorstellen.
Dafür bin ich wirklich zu wenig in der Welt der Jugendlichen.
Das stimmt,
ich
auch.
Dass ich das sagen könnte.
Ja, das weiß ich auch gar nicht. Vielleicht gibt's das doch und wir haben einfach keinerlei Ahnung, weil wir viel zu alt sind. Ja, das war die Studie. Was denkst du denn so abschließend? Findest du das gut, was sie da gemacht haben? Findest du das irgendwie unnötig? Super, keine Ahnung.
Nee, finde ich voll schön, weil ich finde, es passt ja gut zu diesen Gesprächen, die wir letztes Mal auch geführt haben. Und ich finde es sehr schön, dass das von der Studie nochmal untermauert wurde, dass tatsächlich Harry Potter lesen eben dazu führen kann, dass man Vorteile abbaut, weil man sich eben mit der Perspektiven übernimmt von Menschen, die diskriminiert werden und dann auch vielleicht das Buch das gut spürbar macht, wie unangenehm das oder schmerzhaft das ist. Ne?
Ja, ich fand es auch irgendwie sehr schön und auch so das, was ich häufig schon so ein bisschen intuitiv gedacht habe, so es geht ja ganz viel, also bei mir war es immer ganz zentral, so dieses Gerechtigkeitsthema und es ist einfach auch wirklich viel davon ist, wie sehr versetze ich mich auch in andere rein und wie sehr identifiziere ich mich auch mit diesen Werten von Toleranz und auch Gerechtigkeit und dass das eben auf der Ebene sehr relevant ist.
Mhm.
Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in einem Schnelldurchlauf auf das Buch ein, was ich mitgebracht habe. Das heißt Harry Potter and the Millennials.
Mhm.
Research, Methods and the Politics of the Muggle Generation.
Oh, spannend.
Das war ja auch so das Stichwort, was häufig genannt wurde bezüglich der Menschen, die so mit Harry Potter aufgewachsen sind. Das war dann die Muggle Generation. Also übersetzt Harry Potter und die Millennials, Forschungsmethoden und die Politik der Muggel-Generation. Politics? Ja. Würdest du noch mehr interessieren? Nee, das passt schon. Von Anthony Giercinski und unterstützt durch Catherine Eddy. Und das Buch wurde verfasst, oder eher gesagt, veröffentlicht 2013. Das war der Hauptautor ist Anthony Giercinski. Auch hier keine
Gewähr,
dass der Name richtig ausgesprochen wurde. Das war ein US-Politikwissenschaftler, oder im Zweifelsfall ist er das immer noch. Und der hat hier mit diesem Buch eine soziologische und politische Analyse angeboten, der Wirkung, die die Harry-Potter-Buchreihe auf die Millennials-Generation hatte. Und er hat seine Forschung in diesem Buch auf umfangreiche Befragungen und Datenanalysen von Millennials basiert. Also mit den Millennials, die mit den Büchern aufgewachsen sind. Und er hat da so ein paar zentrale Inhalte, zentrale Thesen des Buches tituliert. Und die würde ich dir einfach mal kurz vorstellen. Mhm. Einmal zum Thema politische und soziale Einstellung hat seiner Meinung nach eben seine Studie gezeigt, dass Millennials, die die Harry-Potter-Reihe gelesen haben, oft politisch liberaler und sozialer eingestellt sind als Gleichaltrige, die die Bücher nicht gelesen haben. Mhm. Sie tendieren zu Werten wie Toleranz, Antirassismus und Akzeptanz gegenüber Minderheiten und sind kritischer gegenüber Autoritarismus und Ungerechtigkeit.
Das passt sehr gut zu dem, was du davor erzählt hast, ja.
Ja, das war so die erste These. Und die, wie er das dann auch untersucht hat, dass sie eben auch auf einer politischen, realpolitischen Ebene dann auch so eingestellt waren. Und das wahrscheinlich dann auch deren Wahlverhalten verändert hat. Oder beeinflusst hat, eher gesagt. Die zweite These ist Einfluss auf Moral und Empathie. Das Buch argumentiert, dass die Lesenden von Harry Potter sich stärker mit den Idealen von Fairness, Empathie und Gerechtigkeit identifizieren. Durch die Geschichte von Harry und seinen Freunden entwickeln viele Lesende ein starkes Verständnis für moralische Fragen und zwischenmenschliche Verantwortung. Auch das passt ziemlich gut zu dem, was wir bis jetzt so besprochen haben. Mhm. Zwischenmenschliche Verantwortung hatten wir jetzt so als Stichwort von noch nicht. Das schwingt bei vielen Dingen, die wir besprochen haben, irgendwie mit. Aber so konkret hatten wir es noch nicht benannt. Das ist ja schon auch etwas, was immer wieder Thema ist und immer auch wieder sehr von Harry, Ron und Hermine auch gelebt wird. Ne? Die nehmen ja zum einen sehr viel Verantwortung füreinander und auch übernehmen viel Verantwortung auch für Hagrid zum Beispiel, fällt mir jetzt ein. Mm. Und für andere Menschen oder Wesen, die ihnen was bedeuten, sind die immer sehr schnell dabei, Verantwortung zu übernehmen, würde ich jetzt mal so sagen.
Also Ron vielleicht am wenigsten noch von
dreien. Ne? Ja, aber, doch.
Harry und Hermine auf jeden Fall, ja.
Okay, und zum Thema politische Partizipation. Gierzinski untersucht, ob Harry Potter auch die politische Partizipation der Millennials, ein furchtbares Wort, beeinflusst hat. Mhm. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lesende, die sich stark mit den Themen und den Charakteren identifizieren, tendenziell eher bereit sind, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren und kritisch mit Autoritäten umzugehen.
Mhm. Spannend, mhm. Spannend.
Ja. Was findest du spannend daran?
Na, ich finde das spannend, dass es ja auch offensichtlich über eine Einstellung, eine reine Einstellung hinausgeht und tatsächlich eine Partizipation, ein Verhalten auf der Verhaltensebene einen Einfluss hat. Das wäre tatsächlich, ich weiß nicht, ob es bei anderen Büchern untersucht wurde, das wäre tatsächlich auch das einzige Buch, wo ich das wüsste, dass das so ist.
Genau, das war so das Buch zu Harry Potter und den Millennials. Was ist so dein Fazit?
Mein Fazit ist, dass das jetzt nochmal sehr schön in die gleiche Kerbe schlägt wie die Studie, die du mitgebracht hast. Jetzt habe ich dich gar nicht im Detail dazu befragt, wie die Methodik war. Das habe ich mir jetzt mal verkniffen in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Aber ich nehme mal an, dass das ja auch einfach nochmal mehr, also wenn die ein ganzes Buch geschrieben haben, wahrscheinlich auch einige Menschen befragt haben. Und insofern finde ich das jetzt sehr schön in einer Linie mit dem, was du davor schon dargeboten hast.
Ich fand es auch ganz spannend, die Sachen zu lesen, zu überfliegen, je nachdem, wie tief ich an manchen Stellen da eben reingegangen bin. Dass ich einfach natürlich, klar, an manchen Stellen so ein bisschen dachte, gerade auch bei der Studie, wie aussagekräftig ist jetzt dieses Studiendesign dann im Endeffekt. Aber dass man eben schon ganz schön zeigen konnte, dass diese Harry-Potter-Reihe eben mehr als nur Unterhaltung ist, dass sie eben auch Werte und Einstellungen beeinflusst und die auch weiterhin heute viele Menschen noch prägen. Und dass eben auch dieses Buch und wenn man sich damit dann auf diese Art und Weise beschäftigt, auch nochmal veranschaulicht, was für eine transformative Kraft auch Geschichten haben können. Mhm. Und dass es eben in dem Fall in die schöne Richtung prägen kann, dass man sich für mehr soziale Gerechtigkeit und Gleichheit einsetzt. Das ist ja schon auch ein sehr positiver Effekt.
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, machen wir dafür heute mal Schluss. Beim nächsten Mal geht es dann mit einem ganz neuen Thema weiter. Und wir hoffen, wir hören euch dann wieder. hören euch wieder.
Mhm. Ihr hört uns wieder eher.
Genau, so. Das macht mehr Sinn.
Genau.
Gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.